Andrea Galle ist die einzige aktive Gründerin einer gesetzlichen Krankenkasse, der BKK VBU. Heute ist sie Vorstandsvorsitzende und eine wahre Visionärin der Gesundheit. Sie erzählt uns, wie es dazu kam, dass sie selber eine Krankenkasse gründete, warum Frauen bei Herzinfarkten im Durchschnitt 45 Minuten später behandelt werden und welche Möglichkeiten sie nutzt, um die Digitalisierung voranzubringen. Herzlich willkommen bei Visionäre der Gesundheit. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist Larissa.
Hier ist Inga.
In dieser Folge haben wir uns mit Andrea Galle unterhalten. Sie ist Gründerin und Vorstandsvorsitzende der BKK VBU. Inga, du hast wieder unser Interview geführt. Worüber habt ihr euch unterhalten?
Wir haben uns darüber unterhalten, wie Andrea in den 90er Jahren die BKK VBU gegründet hat mit 500 Mitgliedern, Kunden, mittlerweile mehr als eine halbe Million. Und diesen ganzen Weg hat sie begleitet. Mittlerweile beschäftigt sie sich sehr viel mit Kulturwandel innerhalb ihres Unternehmens und der Digitalisierungsthematik im Gesundheitswesen natürlich auch. Und Andrea ruft auch immer wieder das Thema Frauengesundheit auf die Agenda, was auch ein sehr interessantes Feld ist, was viele gar nicht wissen, und darüber haben wir uns unterhalten.
Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Andrea, herzlich willkommen in unserem Studio.
Ja, hallo.
Hallo. Wir freuen uns sehr, dass du heute trotz des Herbststurmes, der draußen wütet, den Weg zu uns gefunden hast. Und ich habe mich persönlich sehr auf das Gespräch gefreut, weil du die einzige Gründerin einer gesetzlichen Krankenversicherung bist in Deutschland, die bis heute im Amt ist als Vorstandsvorsitzende der BKK VBU, die du 1993 gegründet hast mit gerade 500 Versicherten, also 500 Mitgliedern. Mittlerweile seid ihr über eine halbe Million. Wie kommt man dazu, eine Versicherung zu gründen?
Ja, ich habe das ja seinerzeit noch gemacht als Mitarbeiterin einer Baufirma, und irgendwie war es dann ein bisschen so wie die Jungfrau zum Kind zu kommen, weil wir seinerzeit Tatsache geschaut haben, wie die Beschäftigten gut versorgt sein könnten, und eine Idee war dann, eine Krankenkasse zu gründen, und dann ist es häufig so, wer die Idee hat, der darf es dann auch tun. Und insofern bin ich über Baustellen gelaufen, habe Wahlkampf gemacht, weil das war ein Abstimmungsverfahren. Und dann hat sich die Mehrheit der Beschäftigten dafür ausgesprochen, und ich durfte dann auch die Krankenkasse übernehmen, weil in der Zwischenzeit habe ich mich auch reingelesen in die Materie und fand das durchaus sehr spannend und eine gute Alternative zum Personalwesen, was ich vorher gemacht habe.
Gibt es die Baufirma noch, aus der ihr ursprünglich entstanden seid?
Nicht direkt als diese originäre Baufirma, aber im Rahmen sozusagen eines Verbundes in einer Konzernstruktur ist das Tatsache noch vorhanden, und es gibt auch noch Mitglieder der ersten Stunde.
Und du hast ja auch mit der BKK VBU auch einige andere Krankenversicherungen jetzt mit aufgenommen, also fusioniert, und ihr wächst aber trotzdem um fast 30.000 neue Versicherte jedes Jahr. Warum entscheiden sich Versicherte für euch?
Vielleicht, weil wir so ein bisschen die DNA versuchen zu behalten, noch aus den Anfangsjahren. Wir waren immer stark wachsend ab 1996, als das möglich war, dass man für alle offen sein konnte. Und dieser Spirit einer veränderungsbereiten Belegschaft, das überträgt sich vielleicht dann auch dahin in unsere Kommunikation, wie wir mit Kunden umgehen, und interessiert sicherlich auch. BKK VBU hat sich weiterentwickelt in all den Jahren. Wir haben uns bestimmte Haltungen erarbeitet, offene Haltung, nicht bevormundende Haltung, das Angebot möglichst breit zu spreizen, nicht weil wir alles immer persönlich nutzen würden, sondern weil wir sagen, der Kunde soll selbst entscheiden im Rahmen seiner eigenen Gesundheitskompetenz, wie er sein Leben verbringen möchte, und wir sind die Unterstützer, wir unterstützen bestmöglich. Das ist im Übrigen recht befreiend gegenüber einer bevormundenden Haltung, wie man sie zumindest in der Vergangenheit doch häufiger angetroffen hatte, wenn man sozusagen mit unserer Branche zu tun hatte.
Ja, und was macht man als Vorstand oder Vorständin einer gesetzlichen Krankenversicherung? Was sind da so deine Aufgaben?
Ja, das Schöne ist, ich habe alles schon gemacht. Also ich habe 1993 mich um alles gekümmert, von der Buchhaltung bis hin zum damaligen Krankenscheinheft, das noch etikettiert werden musste. Das war dann unsere erste Personalisierung per Etikett. Ich habe Krankengeld gerechnet, dann wurden wir größer und ich durfte sozusagen darüber hinaus dann auch mal Themen abgeben. Das war manchmal schwer, weil sie auch lieb geworden sind. Und heute, seit damals und bis heute, führe ich die Geschäfte der BKK VBU, mittlerweile aber mit 1060 Beschäftigten, vielen Frauen, weil das ist in der Krankenversicherung ein klassischer Frauenberuf, also wir haben 70% weiblich Beschäftigte.
Ist das nur bei der BKK VBU so oder ist das bei allen Versicherungen?
Das ist so, denke ich, ein guter Durchschnitt, den wir da abbilden, auch von anderen Krankenkassen. Ein bisschen untypischer ist dann eben, wenn es dann an die Spitze in der Hierarchie geht.
Da bist du eine der wenigen Frauen.
Da sind wir dann nicht mehr so viele und da ist es dann eher so nur noch bei 20%. Genau, da kehrt sich's dann um.
Warum ist das so?
Auch vermutlich recht historisch. Wir differenzieren uns da, glaube ich, auch relativ wenig von anderen Branchen. Es kommt sicher noch hinzu, dass das ganze Versicherungswesen doch von der Grundhaltung eher tradiert und konservativ ist und auch in der Vergangenheit dort eher sozusagen der männliche Chef das Role-Model war. Und ich erinnere mich, als ich 1993 dann in dieses BKK-Lager kam, gab es eine Gesamtvorständekonferenz. Damals waren es noch Geschäftsführer, korrekterweise. Und diese Geschäftsführer waren damals viele. Wir hatten über 700 Betriebskrankenkassen. Aber diese 700 Männer, es waren alles dunkle Anzüge und Herren im gesetzten Alter. Also da hat sich heute auch Tatsache bei den Betriebskrankenkassen, auch bei den männlichen Kollegen, auch ein Generationswechsel vollzogen und es ist auch ein guter kollegialer Austausch. Aber 20% sind sozusagen weibliche Vorstände.
Es hat sich ein bisschen was getan, aber ja, es kann sich natürlich noch mehr tun. Ich habe gesehen, dass ihr auch tatsächlich zum Equal Pay Day transparent macht, wie es mit der Gleichberechtigung bei euch im Unternehmen steht. Und das habt ihr quasi freiwillig ja gemacht. Warum habt ihr das gemacht und wie waren da die Reaktionen drauf?
Also erstmal ist es eine gute Sache, Transparenz herzustellen, gerade wenn es um so ein wichtiges Thema wie Lohngerechtigkeit geht. Und ich glaube, es ist schwierig, Gesetze zu machen und dann Ausnahmen zu bilden und zu sagen, also die müssen sich transparent machen, die müssen sich verpflichten, sozusagen in Berichten veröffentlichen und andere müssen das nicht. Und wir haben gesagt, wenn das Gesetz sagt, gewisse Branchen sollen es tun, dann wollen wir nicht die Ausnahme sein, sondern beteiligen uns daran und gehen mit gutem Beispiel voran und machen uns transparent. Das ist eigentlich so eine Grundhaltung, die wir auch im Unternehmen dazu einnehmen. Gleichzeitig kann es ja auch Mut machen, wenn man da ein gutes Beispiel gibt. Vielleicht lernt man auch noch von dem einen oder anderen, der sich auch daran beteiligt.
Ja, es liegt natürlich wahrscheinlich an einem daran, dass du auch eine Frau bist und dass du natürlich jetzt auch die Möglichkeit hast, als Vorständin auch eine Impulsgeberin bist im Gesundheitswesen. Und ich kenne dich jetzt schon eine Weile und weiß, dass dich auch das Thema Frauengesundheit insbesondere interessiert. Was der Laie oft nicht weiß, ist, dass zum Beispiel Medikamente, die bis 2004 zugelassen worden sind, meistens nur an Männern, also ausschließlich an Männern getestet worden sind. Wir hatten jetzt im Vorfeld kurz darüber gesprochen, dass zum Beispiel bei einem Herzinfarkt Frauen im Schnitt 45 Minuten länger auf eine Akutbehandlung warten müssen, weil ja ein Infarkt schlechter erkannt wird bei Frauen. Und dann haben wir auch kurz darüber gesprochen, dass zum Beispiel Viagra, da hat es knapp ein Jahr gedauert, bis das erstattet wurde. Das ist normalerweise ja ein sehr langer Prozess. Und bis heute werden Erektionshilfegeräte für Männer bezahlt. Aber Frauen, die nicht verheiratet sind, können keine künstliche Befruchtung erstattet bekommen. Also es gibt im System schon ein Ungleichgewicht. Also man geht immer sozusagen oder ging traditionell vom Mann als Patienten aus. Und für dich ist das Thema auch eine Herzensangelegenheit, Frauengesundheit zu fördern. Inwieweit geht das überhaupt so in dem Rahmen von einer gesetzlichen Krankenversicherung und wie machst du das?
Also erstmal, indem man die Möglichkeiten ausnutzt, die einem gegeben sind, weil Führung und oder Vorstände in einer gesetzlichen Krankenkasse heißt ja zunächst erstmal eine Verantwortung zu haben und die dann auch wahrzunehmen. Die Beispiele, die du gerade gesagt hast, sind so Einzelbeispiele, die vielleicht noch nicht mal das komplette Gesamtbild wiedergeben, weil ich denke, dazu im Moment auch ein Gesamtbild auch in der Gesellschaft gar nicht vorhanden ist, was es eigentlich heißt, dass Frauen, die unter anderem auch gleiche Erkrankungen bekommen können wie Männer, nicht adäquat behandelt werden. Und es geht auch am Ende gar nicht darum, dass Männer etwas kriegen oder Frauen nicht bekommen. Jeder soll sozusagen entsprechend seines Geschlechtes geschlechtsspezifisch auch behandelt werden können. Und da fehlt uns, glaube ich, im Moment der gesellschaftliche Blick auch noch darauf, dass das durchgehend passiert. Bei den Medizinern ist er aktuell auch nicht durchgehend vorhanden. Und das führt dann eben dazu, dass Frauen beim Herzinfarkt nicht adäquat behandelt werden. Mir ist mal berichtet worden, dass selbst in der medizinischen Lehre der Infarkt am Mann gelehrt wird und dass Studenten lernen, dass Frauen atypische Symptome haben, was nichts anderes bedeutet, dass es also unnormal wäre. Aber die Hälfte der Bevölkerung ist weiblich und sie haben vielleicht andere Symptome, aber die müssen halt schon in der Lehre natürlich entsprechend auch vermittelt werden, so dass sie erkannt werden können. Insofern sehe ich im Moment so ein bisschen so als meine Aufgabe, die Position auch zu nutzen, darüber zu sprechen an vielen Stellen und im Übrigen auch nicht nur Männern ins Gewissen zu reden, sondern wir Frauen müssen uns da auch ein bisschen an die eigene Nase fassen und dürfen auch nicht in Fallen tappen. Und eine Falle wäre zum Beispiel, dass wir, wenn wir über Frauengesundheit sprechen, beginnen, über die Versorgung zu sprechen, die bei frauenspezifischen Erkrankungen dann gut oder weniger gut ist. Das ist auch ein wichtiges Thema. Mhm. Wir brauchen aber den gesamten Blick darauf, dass Frauen sozusagen entsprechend ihres Geschlechts geschlechtsspezifisch behandelt werden, wie im Übrigen Männer auch. Und da haben wir sicherlich Defizite. Und
es muss aber erstmal überhaupt ein Bewusstsein dafür geben, dass Frauen andere Symptome haben als Männer und dass das jetzt nicht eine Abweichung von der Norm ist, sondern richtig, dass es eben richtig zwei unterschiedliche, ja, sagen wir, Geschlechter gibt. Ja. Ja. Und,
okay. Also im Thema Arzneimittel, wir finden aktuell auf Beipackzetteln kaum Hinweise darauf, dass Frauen auf Wirkstoffe different ansprechen, dass sie also anders medikamentiert werden müssen, dass vielleicht eine Dosierung anders sein müsste. Aber es gibt Indizes dafür, Frauen verstoffwechseln langsamer, sodass Wirkstoffe auch länger im Körper bleiben. Das sind so Beispiele und da kann sicherlich künftig noch relativ viel aufgeholt werden. Und das Wichtigste ist zunächst dafür, eine Sensibilisierung zu haben und darüber zu sprechen an vielen Stellen.
Und Frauengesundheit ist ja nicht sozusagen das einzige Thema, wo du so versuchst, wirklich auch innovativ zu denken und dich so an die Spitze der Innovation auch zu setzen, sondern du beschäftigst dich schon lange mit dem Thema Digitalisierung, was ja viele Kassen tun. Also es gibt viele innovative Kassen, es gibt auch viele Kassen, die nicht innovativ sind und die eher versuchen, das möglichst lang hinaus zu zögern. Also das gibt es auch. Es gibt wie immer beide Seiten der Medaille. Jetzt ist das aber ein Thema, was gerade extrem akut ist. Also wir haben jetzt gerade das digitale Versorgungsgesetz in der Pipeline. Wir werden digitale Patientenakten bekommen. Und vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen erzählen, wie du das machst und was dir da überhaupt ja für einen Gestaltungsfreiraum auch bleibt, weil du ja innerhalb eines gesetzlichen oder gesetzlich regulierten Konstrukts auch agierst.
Also es gibt ja verschiedene Facetten, die sozusagen für uns von Interesse sind. Und in Summe sag ich auch schon mal nach innen, wir haben schon mal eine erste Digitalisierung vor vielen Jahren, nämlich 1997, gemacht. Da waren wir so ziemlich die erste Krankenkasse, die in der Lage war, AU-Belege zu scannen. Dann lachen immer alle. Aber warum haben wir das damals gemacht? Weil wir Tatsache so viel Kundenzulauf hatten und gar nicht so viel Mitarbeiter einstellen konnten, dass wir aus der Not heraus nach jeder Lösung gesucht und dazugegriffen haben, die uns geholfen hat, bestimmter Papierberge zum Beispiel Herr zu werden. Wir haben also gar nicht lange überlegt und haben gesagt, oh, das ist jetzt besonders mutig, ne? Sondern wir haben gesagt, wir gehen dieses Risiko einfach ein, weil wir eine Chance darin sehen, einen Zustand zu beheben, der für uns relativ schwer zu handeln war. Und manchmal fehlt im Moment so ein bisschen der Druck, glaube ich. Und wir müssen beginnen, uns selbst mehr Druck zu machen, um gerade in den Organisationen schneller voranzukommen. Das ist auch völlig normal, dass der Druck erstmal nicht so gespürt wird.
Der Druck der Digitalisierung. Also genau. Die Sache ist, wir haben es ja schon immer so gemacht, es funktioniert das ja funktioniert. Mit dem Papier.
Und man darf auch nicht vergessen, ein Großteil der Belegschaft sagt natürlich, ich bin damit ja gerade recht erfolgreich, ne? So wie ich das tue. Und
das heißt, ihr wächst, ihr bekommt neue Mitglieder, Kunden.
Ja, oder der Einzelne an seinem Arbeitsplatz macht halt seit 6 Jahren dort das Gleiche und kriegt von seinem Chef gesagt, du machst das wunderbar und die Kunden sind auch zufrieden. Und von daher ist die Veränderungsbereitschaft intrinsisch manchmal gar nicht so da und sie muss sozusagen gepusht werden und von außen hereingetragen werden. Das ist der Grund, warum wir sehr unterschiedliche Situationen haben, wenn man in einzelne Krankenkassen hineinschaut oder selbst innerhalb einer Krankenkasse auch unterschiedliche Situationen in einzelnen Abteilungen. Ne? Und wir haben das innerhalb der BKK-VBU auch. Wir haben Abteilungen, die sind sehr, sehr schnell, natürlich auch unsere Tech-Abteilung. Und es gibt andere, die da noch ein bisschen verhaltener sind. Und wir haben begonnen, eine Diskussion zu initiieren, die heißt Arbeitsplatz der Zukunft. Wie werden wir morgen arbeiten? Und mittlerweile wissen, glaube ich, alle, dass es nicht darum geht, wie der Schreibtisch aussieht. Vielleicht eher die Frage, ob man noch einen hat oder ob er dann noch in diesem Büro steht und ob es der Einzelarbeitsplatz ist. Aber diese Diskussion hilft uns, Ideen zu generieren. Wir haben unseren ersten Hackathon in diesem Jahr durchgeführt.
Um das kurz zu erklären, wer es nicht kennt, ein Hackathon bedeutet, dass verschiedene Teams sich selber Fragestellungen überlegen und dann innerhalb von einem fest definierten Zeitraum, also 24 Stunden, wirklich mit campieren, dann eine Hackathon an dem Ort, wo der stattfindet, auch eine Lösung entwickeln, also wie so einen kleinen Prototyp zum Beispiel. Was für Arten von Lösungen sind da aus deinem Team heraus entstanden?
Ja, wir haben das an 2 Tagen im Übrigen in Erkner gemacht, mit mehreren Teams, die vorher in einem sehr basisdemokratischen Prozess Themen ausgewählt haben. Also über die gesamte Belegschaft konnte gewotet werden. Und unter anderem ging es darum, Kunden zu erleichtern in Bezug auf unser Bonusprogramm, dass sie nicht mehr einen Stempel eines Arztes mitbringen müssen, sondern dass über eine gewisse Lokalisierung, über das Smartphone, im Grunde die Daten eingespeist werden, sodass klar ist, dass man den Arzt zur Vorsorge auch aufgesucht hatte. Ein anderes Thema ging darum, wie wir die Kommunikation intern mit den Beschäftigten verbessern können, sich besser kennenzulernen und die Talente der Beschäftigten, die sozusagen nicht unbedingt Einstellungsgrund waren, aber die ja trotzdem da sind, vielleicht auch besser nutzen zu können. Und es ging um ein Thema, was uns in Summe in der Firma sehr umtreibt. Das ist das Thema CSR, nachhaltige Unternehmensführung. Und hier unter anderem um ein Thema Medikamentenmüll und wie wir dazu beitragen können, die Schränke bei den Kunden, die zu Hause voller Medikamente manchmal sind, leerer zu kriegen.
Ja. Das sind spannende Themen und dann schafft man es wahrscheinlich auch über solche Formate, die Mitarbeiter auch ein Stück weit abzuholen, dass die sich überhaupt Gedanken machen, wie sieht die Welt der Zukunft aus? Was denkst du denn? Also das ist ja auch immer wieder die Diskussion, wenn man jetzt zu Veranstaltungen geht und da sind Vertreter von gesetzlichen oder privaten Versicherungen, dann höre ich häufig, wir müssen uns jetzt digitalisieren, wir müssen uns verändern, sonst baut Apple oder Amazon irgendwann eine Krankenversicherung? Also, dass man die gründen kann, sehen wir ja an dir als Beispiel. Du hast ja eine gegründet. Aber mich interessiert, wie Digitalisierung euer Geschäft verändert und auch, wie du die Rolle der gesetzlichen Krankenversicherer in der Zukunft einschätzt.
Ich kenne diese Diskussion und ich glaube, das ist Tatsache auch so ein Ansatz, den wir gar nicht verfolgen. Also Angst ist ein schlechter Ratgeber und zu sagen, wir müssen uns jetzt digitalisieren, weil sonst kommt Apple oder Google, zeigt eigentlich, dass eine Idee davon, was Gutes daraus entstehen kann, eigentlich noch gar nicht so ganz vorhanden ist. Ne? Und ich kann sehr, sehr viele Dinge im Moment sehen, wo ich sage, ich habe die Chance, dass wir Teil der Lösung sein können.
Was denn zum Beispiel?
Wir diskutieren zurzeit über das E-Rezept.
Also elektronisches Rezept, was ich dann nicht mehr auf Papier kriege.
Genau. Ne? Mhm. So. Hier braucht es, glaube ich, jetzt auch mal das ausprobieren können. Wir müssen ja in Deutschland immer alles nochmal ausprobieren, was woanders schon passiert. Ist auch sicherlich gut, sollte man tun. Aber hier ein anderes Rollenverständnis auch als Krankenversicherer zu entwickeln und zu sagen, wir werden jetzt Teil der Lösung und wir warten nicht ab, dass jemand kommt, der eine Idee hat und dann prüfen wir nochmal durch 10 Gremien, ob wir sozusagen jetzt da einen Vertrag drauf machen. Und der muss auch 100 Jahre halten. Ne? Das kann Spaß machen, aber man muss beginnen, ein Rollenverständnis zu entwickeln, dass jenseits der Rolle sind die Bezahler liegt. Und ich glaube, da sind wir intern doch recht weit und haben ein gutes Verständnis für uns.
Was könnte denn dann diese neue Rolle sein, die nicht mehr nur ist, ihr bezahlt alles?
Es ist ja schon heute so, dass der Bezahlprozess, den Krankenkassen häufig reduziert werden, ganz am Ende steht und vorher steht, wenn ich einen Vertrag mache, für den bezahlt wird, gestalte ich. Diese gestaltende Rolle wird aber relativ weit sozusagen weggedrängt und wird auch kaum kommuniziert. Das hängt damit zusammen, dass wir häufig in der Gestaltung erst dann hinzukommen, wenn eigentlich die Lösung schon da ist. Ne? Wir können beitragen, andere Rollenbilder zu entwickeln, die zum Beispiel auf Lebensqualität einzahlen, die das Leben von Menschen verbessern können, die Gesundheitskompetenz unterstützen oder zum Beispiel, wir probieren gerade was aus, eine Wohnungsbaugesellschaft fit machen, eine andere Art von Quartiermanagement für eine ältere Gesellschaft zu entwickeln. Weil Krankenkassen sind Teil eines Gemeinwesens und häufig auch eines regionalen Gemeinwesens und wir können dort Rollen entwickeln, die auf Lebensqualität für Menschen einzahlen und das kann ein gutes Bild sein.
Das würde auch dazu passen, was ich ganz fest glaube und was auch viele andere Menschen glauben und auch schon denken, dass wir im Moment die Situation haben, dass wir Kranksein vergüten, dass wir bezahlen, wenn jemand krank ist und behandelt wird, dass wir aber noch sehr eingeschränkte Vergütungsmodelle haben, die ermöglichen, dass wir Menschen helfen, zum Beispiel gar nicht erst krank zu werden oder Krankheiten sehr früh zu erkennen, dann zu intervenieren, auch vielleicht mit anderen Dingen, alternativen Dingen zu ausschließlich Medikamenten, also wo das Medikament dann nur noch ein Teil ist, eine Lebensstilveränderung unterstützt wird, vielleicht auch die mentale Stärke potenzieller Patienten unterstützt wird, dass die so zu sich finden, dass sie sich gut um sich selber kümmern können. Und für all diese Themen gibt es ja im Moment ja nur einen begrenzten Rahmen, in dem ihr auch tätig werden könnt. Wie siehst du das? Wie wird das passieren?
Also ich glaube, es war zu jeder Zeit so, dass es irgendwie enge Grenzen gibt oder dass man sie als eng empfunden hat. Das Gute ist, dass man sozusagen diese Grenzen aber durchaus nutzen kann, ne? Und innerhalb dieser Grenzen geht schon recht viel. In der Tendenz nehme ich allerdings wahr, dass wir alle darauf achten sollten, dass es unter Umständen keine gute Entwicklung ist, wenn zu viel zentralistisch entschieden wird und zu viel zentralisiert an einer Stelle gebündelt wird. Wir müssen sehen, dass Versorgung auch künftig sehr regional oder lokal stattfindet. Und insofern sollte auch die Luft bleiben, in kleineren Räumen Entscheidungen treffen zu können und Versorgung zu gestalten für die Menschen, die dort vor Ort wohnen und leben und auch ihr Leben verbringen und das möglichst in einer guten Versorgungssituation, aber auch in einer guten Lebensqualität. Was wir als
Krankenversicherung... Damit darf ich kurz, ja. Weil damit sprichst du wahrscheinlich die ganzen Bestrebungen im Gesundheitsministerium im Moment an, dass da ja sehr viel zentralisiert wird, was ja auch daran liegt, dass in der Selbstverwaltung in der Vergangenheit sehr wenig passiert ist. Also dass einfach Dinge nicht so richtig vorangekommen sind und dass jetzt gesagt wird, okay, wir müssen es zentral entscheiden. Wie tariert man das aus? Also zwischen, wir müssen irgendwie zentral Innovationen vorantreiben, Druck machen, damit was passiert. Auf der anderen Seite soll aber auch ein, in Anführungsstrichen, unternehmerischer Gestaltungsspielraum da bleiben, damit man individuell auf Bedürfnisse, die jetzt in Berlin zum Beispiel ganz unterschiedlich sind zu irgendwo in Brandenburg auf dem Land. Wie löst man das, deiner Meinung nach?
Ja, das nennt man Demokratie. Das heißt, das Allerbeste, was wir einfach tun können, ist, dass wir das miteinander ausdiskutieren und in einen Konsens bringen. Ich glaube, das ist der schlechteste Ansatz, weil er eben auch innovationsfeindlich ist und nicht innovationsfördernd, ist zu sagen, dann gibt es eben einen, der alles selbst entscheidet und dann zentralisiert über alle hinweg etwas Gleiches tut. Ne? Ich weiß, dass die Möglichkeiten der Digitalisierung da vielleicht sogar ein bisschen verführerisch sind, weil wir ja immer viel über Daten reden und über möglichst viele Daten und dann skalierbar machen, etc. Und je mehr Daten ich habe, desto besser kann ich eine KI bauen. All das müssen wir schaffen, aber wir dürfen nicht die lokalen Strukturen vollkommen kaputt machen, weil wir werden Versorgung nicht zentralistisch regeln können. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich bin im Osten aufgewachsen und das habe ich sozusagen alles schon mal erlebt. Das ist nicht gut, weder für Lebensqualität noch für Versorgungsqualität. Es ist innovationsfeindlich und am Ende führt es zu Limitierung.
Das heißt, wir brauchen eine Mischung eigentlich. Ja, eine Mischung von dem, sagen wir, vorantreiben auf einer zentralen Ebene, aber dann dem Umsetzen in den lokalen Strukturen, die es gibt. Und ich finde halt, weil wir jetzt gerade über Digitalisierung sprechen, das Thema spannend, weil ich glaube, Digitalisierung ist einfach eine Veränderung, die gerade stattfindet. Das heißt, wenn eine Veränderung stattfindet, brechen alte Strukturen auf und es gibt die Chance, Neues zu implementieren. Wir haben gerade schon über den Bereich Frauengesundheit gesprochen. Wir sind sehr datengestützt, das heißt, wir können mittlerweile ja wirklich verstehen, wie wirken bestimmte Behandlungsansätze bei verschiedenen Personengruppen. Wir können Daten nachvollziehen, wie Medikamente wirken, wie bestimmte Operationen wirken, wie sich das auf die Lebensqualität auswirkt. Wir haben nur noch nicht so genau die Prozesse, um das auch alles ja wirklich dann zu leben, aber theoretisch ist es möglich. Und ich finde, mit Digitalisierung hängen auch viele andere Themen zusammen. Weil ich glaube, wie gesagt, dass das vieles aufbricht. Und was ich zum Beispiel auch spannend finde, ist die ganze Diskussion um alternative Heilmethoden, wo es ja relativ wenig Daten gibt, aber jetzt natürlich mit Digitalisierung neue Möglichkeiten auch zu erfassen, wie eine Wirksamkeit ist. Ihr habt jetzt euch dazu entschieden, als BKK-VBU zum Beispiel alternative Heilmethoden zu bezahlen. Das ist ja oft in der Diskussion, oft umstritten. Warum habt ihr euch dafür entschieden?
Ich würde ganz gerne nochmal darauf zurückkommen, was du gerade vorher noch gesagt hast. Du hast gesagt, die Möglichkeiten der Digitalisierung. Digitalisierung ist Kulturwandel. Insofern kann man das Engagement für eine breit aufgestellte Angebotssituation, unter anderem dann auch in der Naturheilkunde, durchaus so sehen, dass wir sagen, wenn ich mich kulturell darauf, also in meiner Kultur darauf einlasse, dass ich keine Verbotsschilder aufstehe, sondern dass ich breite Angebote schaffe und vor allem fördere, dass Menschen ihre eigene Gesundheitskompetenz wahrnehmen, dann ist das für uns so eine Haltungsfrage, die eben auch auf unter anderem Digitalisierung durchaus einzahlen kann. Insofern ist das für uns nicht unbedingt so ein Widerspruch. Es ist wichtig und es ist trotzdem wichtig, auch evidenzbasiert zu arbeiten. Die Diskussion ist nur gerade etwas überlagert von ideologischen Strömungen, weil wenn wir über Evidenzen reden, dann müssen wir auch darüber reden, dass auch Massagen im Moment Standardprogramm der GKV sind und nicht über Evidenzen sozusagen verfügt wird. Wir haben bestimmte OP-Häufigkeiten, die regional unterschiedlich sind, was überhaupt nicht mit Evidenz zu erklären ist. Und insofern ist Evidenz halt ein breites Feld, aber es ist wichtig, weil es sollte am Ende doch auf beste Gesundheit einzahlen.
Ja klar, und im Moment ist es ja so, Evidenz bedeutet klinische Studien oder Studien im klinischen Umfeld, die sind zum einen sehr teuer, das heißt, die müssen finanziert werden und das geht natürlich hauptsächlich in der Pharmaforschung, wenn man die Chance hat, ein Medikament auch zu patentieren. In dem Moment, wo das nicht gegeben ist, ist es ganz natürlich, dass in dem System, in dem wir uns im Moment befinden, einfach die Kapitalmittel nicht so richtig bereitgestellt werden können. Siehst du da auch eine Rolle der gesetzlichen Krankenversicherer der Zukunft, wirklich aufbauend auf Daten noch mehr zu erfassen, was bringt vielleicht weniger was und dann zu schauen, was kann man in der Prävention machen, kann man zum Beispiel Patienten noch anders unterstützen, als eben nur Medikamente oder Operationen zu verordnen.
Genau, darauf zahlt ja auch das Engagement im Bereich der Komplementärmedizin ein, weil jetzt sind wir gerade wieder beim Geld und ich bin vorhin so ein bisschen drüber hinweggegangen über deine Frage. Natürlich ist eine Investition in gute Prävention, in gute Früherkennung immer lohnenswert. Und wenn wir zum Beispiel mit einer osteopathischen Behandlung, die wir finanzieren, die ich jetzt mal in diesen Kreis hineinzähle, erreichen, dass bestimmte andere schulmedizinische Behandlung, sogar eine OP, später oder gar nicht passiert, dann ist das einfach eine sehr gute Sache. Und dann ist das auch eine gute Investition, nicht nur aus monetärer Sicht, sondern auch für den Patienten selbst, für den Menschen.
Das sehe ich tatsächlich genauso. Und Digitalisierung ist da wirklich für mich ein Vehikel, auch nochmal ganz andere Daten zu erheben und vielleicht andere Ansätze in der Wirksamkeit zu prüfen und dann, ja, aus dieser ideologischen Diskussion auch ein Stück weit rauszukommen. Ja.
Ich denke, am stärksten werden auf Sicht auch Menschen profitieren, die heute an einer sogenannten seltenen Erkrankung leiden, weil die Datenlage dort relativ schlicht ist, sag ich mal, und KI es ermöglicht, länderübergreifend, und bei vielen dieser seltenen Erkrankungen sind es halt so wenige Menschen, die sind darauf angewiesen, dass es möglichst weltweit sogar erhoben wird, dann auch Forschung ermöglicht wird. Und da sehe ich schon Vorteile, dass eben hier auch Menschen künftig eine gute Behandlung bekommen, die heute über viele, viele Jahre durch das System laufen, häufig sogar bis überhaupt eine Diagnose richtig gestellt ist. Und da kann KI künftig sicherlich gut beitragen, dass wir hier eine bessere Versorgungssituation bekommen.
Habt ihr schon eine KI bei euch im Einsatz?
Nicht direkt.
Nicht direkt, nein. Okay, weil das ist ja auch eine Möglichkeit, KI-gestützte Diagnostik, also Vorarbeit zu leisten. Richtige Diagnose macht ja bisher keine zwei, glaube ich, KI-gestützte Systeme in den USA.
Also liegt sicherlich daran, wir dürfen im Moment nur sehr restriktiv eigentlich in ganz, ganz engem Umfang Daten von Kunden zusammenführen. Insofern ist es auch wichtig, dass Kunden dann einbezogen sind in diesen Prozess, dass sie ihre Daten auch zur Verfügung stellen, wenn man da mehr machen möchte. Und insofern beschränkt sich unsere KI im Moment auf Versuche, mit einem Chatbot Kunden gute Antworten auf Fragen zu geben.
Ja.
Aber der ganze medizinische Part ist aktuell ja bei Krankenversicherern sozusagen eher draußen, weil das auch nicht unsere Kernkompetenz ist zurzeit.
Ja, zurzeit. Das heißt, in der Zukunft könnte das auch vielleicht mal in so eine Richtung gehen, dass man sich bei der Krankenkasse meldet in einer Akutsituation und da vielleicht eine erste Einschätzung bekommt, wie es weitergeht?
Ja, bis hin zu der, also wir reden ja immer über Digitalisierung, wir haben noch ganz profane andere Themen sozusagen, nämlich die Versorgung heute. Und dass man keinen Arzttermin bekommt, dass Kinderärzte selbst im Stadtbezirk Lichtenberg fehlen. Ich persönlich würde mir wünschen, dass eine Rolle einer Krankenkasse auch sein kann, zum Beispiel ein Gesundheitszentrum zu betreiben. Das ist aktuell nicht möglich. Andererseits, wenn wir eine Diskussion
haben... Es gibt nur eins von der AOK Nordost.
Das ist ein alter Bestandsschutz und das ist auch gut so. Ne? Und ich habe nicht gehört, dass sich da schon mal jemand beschwert hat, dass das zu nah an der Krankenkasse dran ist. Ich denke, wir haben Kompetenzen, als Managementgesellschaft fungieren zu können, die im Moment brach liegen und nicht adäquat genutzt werden. Gleichzeitig haben wir Diskussionen zur Kommerzialisierung im Gesundheitswesen und haben starke Bedenken, dass sozusagen hier profitorientierte Organisationen tätig werden. Ich glaube, da könnten Krankenkassen eine gute Alternative sein.
Ja, als Betreiber von Gesundheitszentren.
Zum Beispiel.
Was ich auch spannend finde, weil ich, glaube ich, in den letzten 3 Jahren wahrscheinlich 5-mal von irgendwelchen Headhuntern angesprochen worden bin, ob ich nicht Lust hätte, medizinische Versorgungszentren mit aufzubauen, weil das gerade ein Riesenthema ist, weil junge Ärzte viel weniger in diese Rolle der eierlegenden Wollmilchsau reingehen wollen, des Arzt-Einzelunternehmers. Was sehr herausfordernd ist, wirklich so eine Praxis zu führen und jetzt ja auch sehr viele Kassensitze, gerade in den nächsten 10 Jahren sagt man irgendwie 20% werden frei, weil die Arztsitzinhaber in Rente gehen werden. Und da sagst du, könnte die Krankenversicherung der Zukunft wirklich eine Rolle spielen und sagen, wir bauen lokal in den lokalen Strukturen gut funktionierende Versorgungszentren auf.
Wir hätten dort sicherlich eine Kompetenz, solche Versorgungszentren zu betreiben. das zahlt ein auch darauf, das, was du gerade gesagt hattest, dass es genügend junge Ärzte gibt, die in dieses unternehmerische Risiko Einzelarztpraxis nicht hineingehen wollen. Wir haben einen hohen Frauenanteil. Wir könnten in solchen Versorgungszentren auch als Arbeitgeber sicherlich gut das Thema Familie und Beruf abdecken und darüber hinaus, wenn wir über Digitalisierung sprechen und über die elektronische Patientenakte und über Austausch von medizinischen Daten und Kommunikation unter Ärzten, ist aktuell die Einzelarztpraxis sicherlich für uns die Achillesferse. Das lässt sich über ein medizinisches Zentrum sicherlich sehr gut und vorbildhaft regeln.
Und das ist ja auch ja, die Achillesferse, sagst du. Es ist natürlich aber auch die einzelne Arztpraxis der Arzt oder die Ärztin vor Ort, die müssen auch überzeugt werden. Diese ganzen digitalen Instrumente, die es jetzt bald gibt und vielleicht auch Apps, die man verschreiben kann, dann auch wirklich einzusetzen.
Sprichst du wirklich auch ein Thema an, was auch mir sehr, sehr wichtig ist?
Ja.
Ich denke, wir haben versäumt, eine gute Mehrwertkommunikation für Ärzte zu bauen, die in der Einzelarztpraxis sind. Aktuell gibt es relativ viele Einzelarztpraxen. Erstens sind sie häufig sogar auch pensionsnah. Das Thema der ausscheidenden Ärzte hast du gerade schon angesprochen. Aber es gibt viele Arztpraxen, die genau diesen Veränderungsprozess gar nicht als notwendig erachten, weil ihr Wartezimmer ist voll. Und die sind eh sozusagen in der Tretmühle. Und jetzt kommt dann der Patient auch noch mit einer App, die sind genervt. Ne? Und eine gute Mehrwertkommunikation, die sozusagen dem Einzelarzt auch sagt, was wird für deine Praxis am Ende und für dich ein Gewinn sein, jenseits von Geld, ne? Eben auch, wie man dort arbeitet, wie man im Austausch mit Kollegen, mit Fachkollegen sein kann, die ist rudimentär und ich vermisse sie eigentlich.
Also die Mehrwertkommunikation, sagst du ja, das finde ich auch ganz gut, weil du ja vorher gesagt hast, das ist alles Kultur.
Mhm.
Und es geht darum, die Leute zu überzeugen und es geht darum, in diesem demokratischen System eben auch die Ärzte mitzunehmen und nicht eine Form von Druck aufzubauen und Zwang, weil das weiß ich jetzt natürlich auch, ich bin selbst unternehmerisch tätig und habe schon Unternehmen verschiedenster Größe geführt. Und ich weiß selbst, dass Druck und Zwang Mitarbeiter auch nicht unbedingt dazu bringen, gute Leistungen.
Bringen keine Motivation.
Nee, das ist einfach so. Das funktioniert auf lange Sicht nicht. Ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort, was wirklich gut zusammenfasst, wie man Herausforderungen sowohl im Gesundheitswesen, gesetzlichen Krankenversicherungen, privaten auch und überall anders auch lösen kann. Das war ein total spannendes Gespräch. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg.
Danke,
weiterhin
auch.
Ja, genau, dabei diesen Kulturwandel jetzt auch voranzutreiben und auch natürlich immer die Nuance Frauengesundheit noch mit auf die Agenda zu bringen, weil das einfach auch ein wichtiges Thema ist und auch ein großer Markt.
Unbedingt. Danke fürs Gespräch.
Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr alle Links und Informationen auf www.visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gern allen Freunden und Bekannten. Und um nichts zu verpassen, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast und Stitcher.